So, schönen guten Morgen, auch von mir. Es ist immer schön, wenn man so einen Dienst übernehmen darf, und da bin ich dem Herrn auch sehr dankbar, dass er mir diese Gnade schenkt. Vielleicht könnt ihr die Präsentation schon mal einblenden an die Technik. Seht ihr was? Ich auch nicht. Jetzt geht's, jawohl, wunderbar, danke. Gut, wir leben in ziemlich schwierigen und turbulenten und unsicheren Zeiten. Dort, wo die Politik Entscheidungen trifft, die man kaum mehr verstehen kann, die sie vielleicht selbst nicht verstehen. Und so gibt es wilde Diskussionen gegen die Regierung, aber auch Anfeindungen im Internet. Bauern protestieren mit ihren Traktoren auf den Straßen. Radikale Parteien versuchen, unseren Staat in Frage zu stellen. Und Hunderttausende gehen auf die Straße, um für die Demokratie einzutreten. Und in diesen Zeiten drängt sich quasi die Frage förmlich auf, wie sollen wir als Christen uns in dieser turbulenten Zeit denn nun richtig verhalten? Und die Antworten finden wir an diesem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und in meiner Predigtreihe zum Römerbrief haben wir beim letzten Mal ja das Kapitel 12 abgeschlossen. Und so schlagen wir heute einmal das Kapitel 13 auf und schauen auf das Thema der Christ und der Staat. In den ersten 7 Versen spricht Paulus über ein ganz großes Thema, nämlich über Unterordnung. Das ist ein Thema, das bei uns Menschen immer ziemlich schwierig ist, weil wir es da schwer tun, vor allem dann, wenn wir mit der Entscheidung der Regierung nicht einverstanden sind. Also schlagen wir mal Römer 13 auf und lesen zunächst einmal die Verse 1 bis 2. Die anderen Verse kommen dann nach und nach dazu. Römer 13, Vers 1 bis 2. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Hier sagt Paulus ganz klar und eindeutig, wir sollen uns jeglicher Obrigkeit unterordnen. Aber das wirklich Erstaunliche dabei, noch ein Kapitel zuvor stand doch Gott und das Evangelium im Mittelpunkt. Wir sollten uns dem Herrn vollkommen hingeben und uns in seiner Nähe dann auch Stück für Stück verändern lassen. Und in Römer 12, Vers 2 sagt Paulus auch, stellt euch nicht der sündigen Welt gleich, passt euch dieser Welt nicht an. Und jetzt sollen wir uns genau dieser Obrigkeit dieser Welt unterordnen. Was meint er damit? Warum will Paulus, dass wir uns der weltlichen Ordnung unterordnen? Nun, ich denke, auch bei dieser Frage gilt wie immer, die Bibel legt sich immer mit der Bibel aus. Der Grund zur Unterordnung ergibt sich also aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang mit anderen Bibelstellen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an meine letzte Predigt, da hieß es doch in Römer 12, gebt Raum dem Zorn Gottes. Wir sollen also auf jegliche Art von Rache verzichten. Wir sollen uns selber nicht rächen, sondern das Böse mit Gutem vergelten. Aber was ist dann mit denen, die uns Böses antun? Was ist mit all den Verbrechern? Wenn ich mich selbst nicht rächen darf, geht es dann nur noch um das Endgericht? Werden dann alle Verbrecher nur noch einmal vor Gott stehen müssen? Und laufen die jetzt hier frei herum? Wie handhabt das Gott? Und seht ihr, genau hier kommt eben der Staat mit seiner Ordnung ins Spiel. Wenn wir uns selbst nicht rächen sollen, dann muss es eine andere Möglichkeit geben, dem Bösen Einhalt zu gebieten. Und das führt uns zum ersten Punkt von heute Morgen, die Aufforderung zur Unterordnung. Lesen wir also nochmals Römer 13, Vers 1, aber hier nur den ersten Teil. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Jedermann. Das bedeutet, keine Gruppe, kein Einzelner ist davon ausgenommen. Wir alle, wirklich alle, sollen uns unterordnen. Nun weiß ich, diese Unterordnung ist heutzutage nicht besonders gefragt. Und daher überlegen manche, ob man diesen Text vielleicht doch irgendwie auch anders auslegen könnte. Um dem vorzubeugen, hat Gott das nicht nur Paulus aufs Herz gelegt, sondern auch dem Apostel Petrus. Und er sagt in 1. Petrus 2 in den Versen 3 bis 14, 1. Petrus 2, 3 bis 14, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Ihr seid dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthalter als seinem Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Wir sollen uns also daran halten. Und warum? Um des Herrn willen. Das zeigt uns, Unterordnung ist unserem Herrn und Gott sehr, sehr wichtig. Mehr noch, Unterordnung ist sogar ein christliches Prinzip. Unterordnung ist eine Regel, die für alle Lebensbereiche gelten soll. Und daher finden wir in der Bibel auch immer wieder Hierarchien, ob uns das nun gefällt oder nicht. Ich habe hier mal einige Bibelstellen zusammengestellt, die dieses christliche Prinzip der Unterordnung deutlich machen. Unterordnung gilt beim Bürger gegenüber der Regierung. Und das gilt auch dann, wenn uns die Regierung eben nicht gefällt. Das sehen wir in unserem heutigen Text, aber auch in 1. Petrus 2 in den Versen 13 bis 14. Unterordnung gilt aber auch bei Sklaven gegenüber dem Herrn und gilt heute gegenüber unseren Vorgesetzten. 1. Petrus 2,18. Unterordnung gilt aber auch bei jüngeren Christen, jung an Jahren oder jung im Glauben. Sie sollen sich den Älteren, aber vor allem in der Gemeinde auch den Ältesten unterordnen, denn Gott hat ihnen die Verantwortung übergeben. 1. Petrus 5, Vers 5. Und dann sollen sich auch die Ehefrauen den Ehemännern unterordnen, und das gilt selbst dann, wenn der Ehemann ungläubig ist. Und das finden wir in Epheser 5, Vers 22 oder 1. Petrus 3, Vers 1. Unterordnung, das zeigen diese Stellen, gilt also in der Ehe, in der Gemeinde, gegenüber dem Vorgesetzten und dem Staat. Unterordnung also in allen Ebenen unseres Lebens, in allen Bereichen. Das ist also ein christliches Prinzip, eine grundsätzliche Regel für uns alle. Und wenn dieser Text hier nur die Unterordnung gegenüber dem Staat behandelt, dann ist das eben nur ein Teil, ein Ausschnitt aus dem großen Bild unseres ganzen Lebens. Doch bevor wir jetzt diese Verse nochmal genauer anschauen, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, das, was Paulus hier sagt, hat eine grundsätzliche Bedeutung. Aber wir wissen, jeder Grundsatz hat auch Ausnahmen. Und welche Ausnahme hier gemeint ist, das werde ich am Ende der Predigt noch mit euch besprechen, aber habt da also ein wenig Geduld. Der zweite Punkt, wenn wir den Grundsatz dieser Unterordnung richtig einordnen wollen, dann ist es ganz wichtig, auf die Umstände zu achten. Zum einen geht der Brief an die Gemeinde in Rom. Rom, eine Millionenstadt mit vielen Sklaven und auch großen Elendsvierteln. Und so wusste Paulus ganz sicher um die Schwierigkeiten und die schwere Situation der Christen in Rom. Und er wusste auch, dass Nero gerade zum Kaiser geworden war, einer, der sich als größenwahnsinniger Tyrann und Christenverfolger schnell einen Namen machte. Und daher ging Paulus ganz bestimmt nicht von einem idealen Staat oder einer gottesfürchtigen Regierung aus. Und dennoch hält Paulus keine politischen Reden und er schimpft auch nicht gegen diese Regierung, sondern er fordert die Christen auf, sich unterzuordnen. Für ihn ist es also nicht wichtig, ob die Regierung gottesfürchtig ist. Und das gilt auch für uns. Auch für uns ist es nicht entscheidend, ob die Regierung gut oder schlecht ist, sondern Unterordnung geschieht deshalb, weil sie die Regierung ist. Und genau das sagt Petrus, wenn er sagt, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Verstehen wir? Mitten in eine Situation hinein, in der die Christen unter Nero heftigst leiden mussten, schreibt Paulus, ordnet euch genau dieser Regierung unter. Warum macht er das? Er tut das, weil ohne Regeln und ohne Überwachung dieser Regeln kein friedliches Miteinander möglich wäre. Das ist also der zweite Umstand, auf den wir heute achten sollen. Der Mensch braucht den Staat. Denn ohne Regeln gäbe es Hauen und Stechen, Mord und Totschlag. Und der Herr will Gott, dass wir die Regierung auch als Regierung anerkennen, egal ob sie gut oder schlecht, ob gottesfürchtig ist oder nicht. Und natürlich tun das nicht alle Menschen hier in unserem Land. Es gibt Gruppierungen und auch Parteien, die unseren Staat in Frage stellen, bekämpfen und die unsere freiheitliche Grundordnung abschaffen möchten. Und genau dagegen richtet sich dieser heutige Text. Wir als Christen sind hier klar aufgefordert, die Regierung anzuerkennen. Wir hatten das in unserem Hauskreis vor einigen Wochen auch zufällig mal diskutiert und da stand dann ganz schnell die Frage im Raum, nun gilt das denn auch jetzt für unsere aktuelle Regierung hier im Land? Die Antwort kennen wir jetzt, ja, natürlich. Denn genau das sagt der Text, Unterordnung soll unsere grundsätzliche Haltung sein. Ausnahmen sprechen noch später. Jetzt wollen wir den Grundsatz einmal näher betrachten und der Grundsatz lautet, wie schon gesagt, ordnet euch der Obrigkeit unter. Und hier sollten wir daran denken, dass wir durch unseren Glauben an Christus ein neues Leben bekommen haben. In dem Moment, als wir uns vor dem Herrn Jesus gebeugt haben und gesagt hatten, ich kapituliere, ich brauche dich als meinen Herrn und Retter, in dem Moment hat uns Gott für gerecht erklärt und uns eine neue Identität geschenkt. Jetzt leben wir in einem zukünftigen Leben in der Ewigkeit und nicht mehr hier und jetzt. Und dennoch leben wir hier auf der Erde und das ist eben das Spannungsfeld, in dem wir uns als Christen befinden. Wir sind nicht mehr von der Welt, aber immer noch in der Welt. Und genau deshalb schreibt Paulus auch im Philipperbrief, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Aber Achtung, das bedeutet eben nicht, dass wir mit unserer Regierung nichts mehr zu tun hätten. Als Christen haben wir eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind Bürger des Himmels und leben dann für sein Reich. Und gleichzeitig leben wir hier in Deutschland unter der aktuellen Regierung. Und es ist unsere prinzipielle Pflicht, uns dieser Regierung unterzustellen. Aber nun fragt ihr euch vielleicht, warum ist denn das so wichtig? Und das führt uns zum zweiten Punkt, den Gründen für unsere Unterordnung. In unserem heutigen Text finden wir dazu zwei Antworten. Zum ersten sagt Paulus, die Regierung ist von Gott eingesetzt. Wir lesen das eben im Vers 1b, also im zweiten Teil dieses ersten Verses, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden aber sind von Gott eingesetzt. Und das finde ich schon bemerkenswert, denn Paulus sagt, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und wenn wir uns so umschauen in unseren Nachbarländern, was es da für Regierungen gibt, dann kann man schon zweifeln, ob das immer wirklich Gottes Wille ist. Doch hier ist wichtig, der Grund für unsere Unterordnung liegt eben nicht in der Regierung selbst, sondern der Grund liegt in Gott, der die Regierung eingesetzt hat. Und deshalb sagt Paulus in diesem kurzen Vers gleich zweimal von Gott. Gott setzt also jede Regierung ein. Aber wenn wir jetzt an Regierungen denken, die ihre Kritiker einsperren und ermorden lassen, die willkürlich Kriege führen, die unmenschlich und korrupt handeln, dann fällt es schon schwer zu glauben, dass solche Despoten wirklich von Gott eingesetzt sind. Aber die Bibel zeigt uns, dass Gott selbst die bösesten Herrscher als sein Werkzeug gebraucht. Nebukadnezar zum Beispiel, da könnte man meinen, solch einen bösen Menschen, den kann Gott doch ganz sicher nicht gebrauchen. Schließlich ist Gott doch heilig. Und er kann einen durch und durch schlechten Menschen doch nicht für seinen Plan gebrauchen. Aber Gott sagt doch, das kann ich. Und er sagt, natürlich werde ich ihn am Ende auch richten und er muss sich für seine schlechten Taten verantworten. Aber jetzt gebrauche ich ihn als Werkzeug, um mein Volk, mein sündiges Volk, in die babylonische Gefangenschaft zu führen, dort zu strafen und zu richten. Die Bibel zeigt uns aber auch das Gegenteil, da wo gottlose Führer nicht zur Strafe, sondern zum Segen für das Volk eingesetzt werden. Kyros zum Beispiel, ein gottloser Perserkönig, er wurde von Gott dazu gebraucht, um sein Volk zu segnen. Gott legte es auf sein Herz, die Juden nach 70 Jahren Gefangenschaft zurück nach Jerusalem zu schicken, um dort den Tempel zu bauen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne in Epheser 1 in den Versen 1 bis 11 einmal nachlesen zu Hause. Und wenn es dir immer noch schwerfällt zu glauben, dass Gott so handelt, dann erinnere dich an Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. Gott steht also über der Regierung und lenkt durch sie die Geschicke der Welt. Ich denke, jetzt verstehen wir es, weil Gott die Regierungen für seinen Plan gebraucht, sollen wir uns auch diesem Plan nicht widersetzen. Und das bestätigt uns jetzt auch der zweite Vers in unserem heutigen Text. Wer sich also gegen die Obrigkeiten auflehnt, der widerspricht der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, werden sich ein Urteil empfangen. Das bedeutet, wenn wir uns gegen die Regierung stellen und die Regierung sogar aktiv bekämpfen, dann stellen wir uns gegen Gott. Das zeigt, wir sind nicht in der Position, den Sinn eines Gesetzes zu bewerten und dann nach unserem eigenen Willen zu entscheiden, ob wir dem Gesetz jetzt folgen oder nicht. Machen wir am besten mal ein Beispiel. Du fährst auf der Autobahn und da steht ein Schild 80 Stundenkilometer. Weit und breit ist nichts und niemand zu sehen. Und damit ist dir klar, dieses Schild macht keinen Sinn. Aber dann darfst du nicht mit 180 weiter rasen, nur weil das Schild für dich keinen Sinn macht. Wenn wir hier auf unseren Text schauen, dann hat dieses Schild die Regierung aufgestellt, die von Gott eingesetzt ist. Das bedeutet, du handelst nach Gottes Willen, wenn du dich danach richtest. Gott will, dass wir uns unterordnen. Die Anordnungen, die uns der Staat gibt, sind also für uns nicht optional. Wer sich widersetzt, wird bestraft. Das alles hört sich jetzt ziemlich hart und unpersönlich an. Doch ich finde, dieser Text enthält auch ganz viel, was uns ermutigen soll. Denn wenn Gott Regierungen einsetzt, dann bedeutet das doch auch, Gott sitzt auf dem Thron der Weltgeschichte. Es gibt immer jemanden, der über der Regierung steht. Und schauen wir doch einmal, was in Daniel 4, Vers 14 dazu steht. Dort heißt es, der Rat der Wächter, im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Liebe Geschwister, Gott hat die Macht. So machtvoll eine Regierung auch zu sein scheint, Gott ist über ihr. Das dürfen wir gerade in den heutigen unruhigen Zeiten auf keinen Fall vergessen, denn durch Corona, durch Kriege und Krisen ist ganz vieles ins Wanken geraten und viele haben jetzt Angst, dass die Welt aus den Fugen gerät. Diese Angst müssen wir als Christen aber niemals haben, denn wir wissen, es gibt darüber einen Thron und auf diesem Thron der Geschichte sitzt nun mal unser Herr Jesus. Es geschieht also nichts, was Gott nicht abgezeichnet und genehmigt hätte. Ein Gott, der es gut meint mit dir und mit mir. Ja, ist das nicht eine wunderbare, eine herrliche Zuversicht, in diesen unruhigen Tagen, dass Gott auf uns Acht gibt. Nicht die Machthaber dieser Welt haben das letzte Wort, sondern der allmächtige Gott, dessen Kinder wir doch alle sind durch den Glauben an Jesus Christus. Keine Regierung ist also autonom, keine Regierung hat die Macht in sich selbst, sondern es ist immer eine verliehene Macht. Und auch das finden wir in der Bibel. Da wo Jesus vor Pilatus steht, Pilatus, ein römischer Machthaber, der seine Stärke zeigen möchte, den schaut Jesus in die Augen und sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Keine Macht hätten auch die Politiker in der heutigen Zeit. Alle sind abhängig von Gott. Doch sie wollen das meist nicht wahrhaben. Sie alle streben nach Macht und wollen unabhängig sein von Gott. Das sehen wir auch daran, wenn ein Bundeskanzler meint, er könne ohne Gott regieren und daher den Zusatz verweigert, so wahr mir Gott helfe. Ich denke, er denkt, es liegt alles an ihm. Er allein hätte die Macht. Aber das ist ein ganz, ganz großer Irrtum, ein Realitätsverlust. Schlagen wir doch mal den Psalm 2 auf und lesen dort die Verse 2 bis 3. Psalm 2, 2 bis 3. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten und sagen, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. So sind die Mächtigen dieser Welt. Sie wollen unabhängig sein und ihre eigenen Pläne durchsetzen. Ja, und wisst ihr, wie Gott darauf reagiert? Er lacht sie aus. Das lesen wir jetzt im Vers 4, wenn ihr weiter schaut. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Ja, Gott lacht über die Machthaber dieser Welt, weil sie sich anmaßen, Gott spielen zu wollen. Wo es doch nur einen gibt, der auf dem Thron sitzt. Und das ist eben die Realität. Es gibt nur einen Thron im Universum und auf diesem Thron sitzt unser Herr Jesus Christus. Aber kommen wir jetzt zu der Frage, warum eigentlich sollten wir uns dem Staat unterordnen? Und da ist die zweite Antwort. Die Regierung hat eine dienende Funktion. Sie dient Gott. Dazu lesen wir jetzt die nächsten Verse in unserem heutigen Text in Römer 13, die Verse 3 bis 4. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie, gemeint ist die Obrigkeit, ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, seine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Ich denke, diese Verse stellen klar, welche konkreten Aufgaben Gott für eine Regierung übertragen hat. Jeder Staat hat also die Aufgabe, das Böse zu bestrafen und das Gute zu fördern und zu loben. Aber was ist denn nun gut und was ist böse? Ich denke, die Antwort liegt in Römer 2, Vers 15, wo es heißt, das Werk des Gesetzes ist in ihre Herzen geschrieben. Jeder Mensch weiß, was gut und was böse ist. Selbst die Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, haben ein inneres Wissen von gut und von böse, weil Gott es in ihre Herzen geschrieben hat. Schließlich weiß jeder, dass man nicht einfach jemanden ermorden darf. Und er wird das Böse auch in den Staaten bestraft, wo Gott keine Rolle spielt. Warum? weil es Gott auch ihnen zum Auftrag gemacht hat, das Böse zu bestrafen und das Gute zu fördern. Und deshalb ist es auch wichtig, dass der Staat Militär und Polizei einsetzt. Und so ist es auch nicht falsch, wenn ein Christ zum Militär oder zum Polizeidienst geht. Und ich denke, dieser Vers in Römer 13, diese Versen in Römer 13 geben sogar die Erlaubnis zum Dienst an der Waffe. Gott hat dem Staat die Waffe gegeben, um damit zu dienen. Er soll das Gute beschützen und das Böse bestrafen. Und der Herr sagt, Paulus hier, der Staat trägt das Schwert nicht umsonst. Menschen, die beim Militär und Polizei ihren Dienst tun, helfen damit dem Staat. Sie handeln also nicht als Privatperson, wenn sie jemanden gegenüber Zwang anwenden. Und genau das ist eben der Unterschied. Wir Christen dürfen niemals Böses mit Bösem vergelten. Privat machen wir keine Selbstjustiz. Denn Gott hat den Staat dafür eingesetzt, das Böse, wenn nötig, einzudämmen. Aber vielleicht fragt sich der eine oder andere, muss denn das wirklich sein, dass der Staat hier gefordert wird? Lass uns auch hier ein Beispiel machen. Stellen wir uns mal einen Staat vor, ohne Regierung, ohne Polizei, ohne Justiz. Wenn es kein Gesetz gäbe und niemand auf die Einhaltung der Gesetze achtet, ich denke, dann könnten wir Frauen und Kinder nicht mehr auf die Straße lassen. Und da wären wir wohl auch zu Hause nicht mehr sicher, weil jederzeit jemand einbrechen könnte. Ich denke, damit zeigt Gott uns seine Gnade. Wenn Gott in einer gefallenen Welt Ordnung einsetzt, eine Ordnung mit klaren Aufgaben für unser Zusammenleben, eine Ordnung, die dem Bösen widersteht und das Gute fördert, dann dient das doch zu unserem Wohl. Dann können wir in Frieden und Freiheit leben. Und daher ist es auch gut und richtig, sich dem Staat unterzuordnen. Und das alles fasst Paulus nun in Vers 5 zusammen. Dort heißt es, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein der Strafe willen, sondern auch um des Gewissens willen. Wir sollen also nicht noch schnell vor dem Blitzgerät runterbremsen, um die Strafe zu vermeiden und dann fleißig weiterrasen. Dieser Vers sagt, wir Christen haben eine höhere Motivation. Uns soll es nicht nur darum gehen, keine Strafe zu bekommen, sondern wir leben doch unter den Augen unseres Herrn, der all diese Ordnung eingesetzt hat. Und das macht den großen Unterschied. Es geht nicht darum, uns durchzumogeln, sondern hier geht es um dich und um dein Gewissen. Wenn wir uns an die Regeln halten, dann doch um Jesu Willen. Unsere Motivation ist nicht die Angst vor der Strafe, sondern die liebevolle Anbetung dem Herrn und Heiland gegenüber. Und daher fahren wir auch nach dem Blitzer langsam und halten uns auch an alle anderen Regeln. Und jetzt kommt Paulus zum dritten Punkt und der Frage, wie sieht die Unterordnung denn nun eigentlich in der Praxis aus? In unserem heutigen Text sagt Paulus im Vers 6, deswegen entrichtet ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Beamten, die eben unablässig für uns tätig sind. Paulus geht also ganz selbstverständlich davon aus, dass die Christen in Rom Steuern zahlen. Und das gilt natürlich auch für uns, auch wir sollten das tun. Paulus geht aber auch noch weiter und sagt dann im Vers 4, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll. Es geht also um die Finanzen. Es geht darum, dass wir jedem das geben, was ihm zusteht, ohne irgendwelche Ausreden zu suchen. Und daher wird eine Steuerhinterziehung auch nicht deshalb besser, wenn wir den Gewinn in die Mission geben. Und auch zu schnelles Fahren wird nicht besser, weil wir auf dem Weg zum Gottesdienst sind. Und vielleicht schaut ihr auch mal auf die Steuererklärung Habt ihr da vielleicht bei den Werbungskosten ein paar Kilometer mehr angegeben, weil das sowieso niemand nachweisen kann? Dann denk daran, deine Motivation soll nicht die Angst vor der Strafe sein, sondern es geht um dein Gewissen. Denk beim nächsten Mal doch einfach, ich fülle die Steuererklärung deshalb aus, weil ich dem Herrn ehren möchte. Und gleiches gilt natürlich auch bei Schwarzarbeit oder bei Arbeiten, die wir ohne Rechnung ausführen lassen, um Steuern zu sparen. Wenn wir unsere Steuern nicht vollständig bezahlen, dann bestehlen wir nicht nur den Staat, sondern letztlich auch Gott. Denn Gott hat den Staat dafür eingerichtet. Und das Gute aber, Jesus ist auch hier gnädig und er möchte uns auch solche Dinge vergeben. Wichtig ist halt nur, dass wir es bekennen und dann auch lassen. Doch in diesem Text geht es nicht nur um die Finanzen. Es geht auch bei der Unterordnung darum, dass wir den Staat ehren sollen. Im Vers 7 sagt Paulus am Ende noch, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Hier ist wichtig zu erkennen, Paulus redet da immer noch über die Regierung, der wir Furcht und Ehre gegenüberbringen sollen. Wir als Christen sollen den Politikern also mit Respekt und Ehrerbietung begegnen. Tun wir das immer? Wir sollen das tun, auch dann, wenn wir mit den Entscheidungen eben nicht einverstanden sind. Und natürlich gilt das auch für alle anderen Staatsdiener. Da denke ich zum Beispiel an die Polizisten, die oft übel beschimpft und auch manchmal sogar tätlich angegriffen werden. Machen wir uns doch einmal bewusst, sie dienen im Auftrag des Staates gegen das Böse und fördern das Gute. Vielleicht sollten wir den Polizisten beim nächsten Mal einmal Danke sagen und ihn auch zu uns in den Gottesdienst einladen, damit er den kennenlernt, für den er eigentlich arbeitet. Ja, und vielleicht sollten wir auch anfangen, für die Polizisten zu beten, die ja für unsere Sicherheit eintreten. Nun sagst du vielleicht, okay, das steht so alles hier in diesem Text, aber dennoch habe ich große Probleme mit der aktuellen Regierung. So manche Entscheidung kann ich nicht verstehen und auch nicht unterstützen. Muss ich dann trotzdem diese Regierung achten und ehren? Das führt uns jetzt endlich zu dieser spannenden Frage, wo ist die Grenze, wo sind die Ausnahmen? Muss ich mich also immer unterordnen oder darf oder soll ich mich sogar vielleicht widersetzen? Das ist eine schwierige Frage, die ich jetzt einmal mit biblischen Stellen beantworten möchte. Zunächst haben wir als Christen auch hier eine Aufgabe. Denn gerade wenn der Staat nicht mehr das Böse eindämmt und das Gute fördert, gerade dann sind wir Christen doch aufgefordert, die Werke der Finsternis aufzudecken. Und da heißt es auch wichtig, zu widersprechen. Und da denke ich zum Beispiel an den aktuellen Genderwahnsinn. Hier ist ein neues Selbstbestimmungsgesetz in Vorbereitung. Ich habe das mal gegoogelt, ich wollte es gar nicht glauben. Ein Gesetz, das soll das bisherige transsexuellen Gesetz ablösen und, wenn es so kommt, im November schon in Kraft treten. Und danach wurden 60 verschiedene Geschlechter anerkannt. 60 verschiedene Geschlechter. Ich habe nur ein paar Mal aufgeschrieben. Da gibt es weiblich, Frau zu Mann, gendervariabel, genderquer, intersexuell oder intersternchen. Da gibt es männlich, Mann zu Frau, weder noch, geschlechtlos, transweiblich, transmännlich und so weiter und so fort. Und noch schlimmer, dass man sich dann einmal im Jahr ein neues Geschlecht aussuchen kann. Das bedeutet, heute bin ich ein Mann, nächstes Jahr eine Frau und übernächstes Jahr, schauen wir mal, das weiß ich noch gar nicht. Und die Krönung, das alles gilt schon für Kinder ab dem 14. Lebensjahr. Und wenn die Eltern dann dagegen sind und damit, so heißt es im Text, dem Wohl des Kindes widersprechen, dann kann die Zustimmung der Eltern durch das Familiengericht ersetzt werden. Nicht mehr die Eltern entscheiden, was für das Kind gut ist, sondern ein Gericht. Ist das nicht erschütternd? Wo geht die Entwicklung in diesem Land inzwischen hin? Ich denke da an Römer 1, Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Oder Römer 1, Vers 22. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Meint ihr nicht auch, dass wir an dieser Stelle unsere Stimme erheben müssen? Was der Staat hier tut, ist böse. Und da dürfen wir eben nicht mitmachen. Doch es gibt aber auch Grenzbereiche. Ob zum Beispiel ein Gendersternchen in einem Geschäftsbrief schon die Schwelle ist, bei der wir konsequent Nein sagen müssen, das möchte ich hier jetzt nicht entscheiden. Schließlich ist damit die Schöpfungsordnung Gottes nicht total in Frage gestellt. Ich finde, so eine Entscheidung sollte jeder selbst treffen und nach seinem Wissen und dem Gebet sorgsam prüfen. Bei allem aber ist wichtig, wenn wir widersprechen, dann sollten wir das immer in Liebe tun und dabei auch auf den Herrn zeigen. Schließlich ist der Herr Jesus für uns gestorben, damit jeder Mensch Versöhnung erfahren kann. Und dann stellt sich noch die Frage, wie ist denn das mit Demonstrationen und Protestveranstaltungen? Schließlich herrscht bei uns ja Meinungsfreiheit und dann darf ich meine Meinung doch auch auf der Straße zum Ausdruck bringen. Nun, wenn wir da auf Paulus schauen, der hat sich, ja, soweit ich zumindest weiß, nie politisch betätigt und er hat sich auch nie politisch geäußert. Und so ist es auch in unserem heutigen Text, da spricht Paulus nicht davon, dass sich die Menschen gegen diese schreckliche Regierung unter Kaiser Nero auflehnen sollten, sondern ganz im Gegenteil, er fordert die Christen dazu auf, sich diesem Staat unterzuordnen, auch dann, wenn es ihnen sehr, sehr schwer fällt. Ich denke, bei allem, was wir tun, sollten wir immer den Herrn und den Dienst für ihn im Blick behalten. Und wir sollten auch unsere Kraft dafür einsetzen, das Evangelium weiterzutragen. Den Auftrag dazu finden wir in Matthäus 28, Vers 19. Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Haben wir es bemerkt? Das ist ein Gebot und keine Bitte. Dieser Missionsbefehl ist quasi die Geschäftsordnung für alle Gläubigen. Und dort steht nun mal, macht alle zu Jüngern, tauft sie im Namen des Herrn und lehrt sie alles zu halten. Mit dem Blick auf diesen Missionsauftrag muss ich mich dann schon fragen, ist eine Demonstration der richtige Ort? Dort, wo unterschiedliche Menschen die unterschiedlichsten Meinungen wild aufeinanderprallen, wo schnell wilde Parolen gerufen werden, ist dort wirklich Raum dafür, für den Herrn und für das Evangelium? Oder gibt mir das Programm einer politischen Partei wirklich die Möglichkeit, für den Herrn zu leben? Ich denke, wenn ich die Sache des Herrn vor Augen und vor allem im Herzen habe, dann will ich meine Kraft doch mehr für den Herrn einsetzen. Da möchte ich Dinge tun, die für die Ewigkeit Frucht bringen können. Wenn wir also wissen wollen, wann wir uns gegen die Obrigkeit stellen dürfen oder gar sollen, dann ist es nun mal wichtig, uns nicht nach unseren eigenen Meinungen oder an unseren Emotionen zu richten, sondern da gilt es, in Gottes Wort zu schauen. Die Bibel enthält zahlreiche Beispiele für Unterordnung für Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit. Hier habe ich eine Auswahl von solchen Fällen in Gottes Wort einmal stellvertretend zusammengeschrieben. Die Hebamme widersetzt sich dem Pharao, der kleine Kinder ermorden wollte, das wissen wir, dadurch wurde Mose gerettet. Rahab widersetzte sich und rettete Spione, die Propheten stehen dem König gegenüber und sagen, so spricht der Herr. Daniel betet trotz Verbot und macht dazu die Fenster auf. Daniels Freunde fallen nicht vor der Statue nieder. Sie wussten, dass sie nur Gott verpflichtet waren und dass sie nur ihn anbeten durften. Und die Apostel evangelisierten trotz Verbot weiter und sie begründeten, dass man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bei allem aber muss klar sein, wer widerspricht, der muss die Konsequenzen tragen. Und das kann manchmal schmerzlich sein. Aber wenn wir aus Liebe und Achtung dem Herrn gegenüber handeln und widersprechen, dann bin ich mir sicher, dann ist der Herr auch auf unserer Seite. Ein treffendes Beispiel sind die drei Freunde von Daniel 3 im Feuerofen. Sie waren dem König ungehorsam, aber Gott hat sie nicht im Stich gelassen, als sie im Feuerofen dafür büßen sollten. Ich finde, diese Geschichte ist ein großes Zeugnis für die Treue und die Allmacht Gottes, auf die auch wir uns immer und überall verlassen können. Wenn also die Obrigkeit von uns ungehorsam gegenüber unserem Gott verlangt, dann müssen wir uns widersetzen. Und dennoch gilt, wir Christen sind keine Aufständischen und schon gar nicht gewalttätig. Wir sind keine Rebellen. Wir akzeptieren die Regierung. Wir ordnen uns ihr unter. Wir beten für Politiker. Wir zahlen die Steuern. Wir halten uns an die Gesetze, weil wir wissen, dass unser allmächtiger Gott dahinter steckt. Aber wir werden und müssen unsere Stimme immer dann erheben, wenn wir aufgefordert werden, gegen Gott zu handeln. Wenn von uns etwas verlangt wird, was gegen Gottes Wort ist, dann ist unser Ungehorsam gefordert. Denn wir müssen Gott eben mehr gehorchen als den Menschen. Schließlich gehört unser Herz nicht irgendeiner Regierung. Unser Herz gehört dem auferstandenen Sieger von Golgatha, der sich vor seine Jünger stellt und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das ist der Herr Jesus. Und in seinen Fußstapfen wollen wir weiter wandeln und jeden Tag neu für ihn leben. Hab Dank, Herr, für deine Gnade. Amen.